Guten Morgen. Heute geht es weiter in Lukas, im Lukas-Evangelium, die Predigtreihe über Lukas. Letzte Woche ging es ja um die Versuchung vom Herrn Jesus in der Wüste und direkt anschließend jetzt die Stelle aus Lukas 4 lese ich zu Anfang vor. Lukas 4 ab Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen: Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Soweit die Bibelstelle. Jetzt zunächst erstmal ein kleines Detail, ganz am Anfang in dem ersten Vers. Da steht: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Ein kleiner Satz, den Gott wichtig findet, dass er hier erwähnt ist, deswegen steht er da. Und es ist auch eine Botschaft, ja, einfach für das ganze Leben von dem Herrn Jesus hier auf der Erde, dass er in der Kraft des Geistes unterwegs war. Und das kann man jetzt verschieden bedeuten oder ja auch bewerten. Einerseits, wenn man überlegt, letzte Woche hatten wir diese Situation, wo der Herr Jesus versucht wird und wo er 40 Tage lang nicht gegessen hat, erschöpft war und dann dieser Kampf ist mit dem Teufel und er wirklich ja da gerungen hat auch, kann man sagen, wenn jetzt hier steht in Vers 14: Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück, dass er wie durch diese Versuchung, der widerstanden hat, dass er da quasi gestärkt herausgeht, neue Kraft hat. weil sicherlich als Mensch hat ihn das sehr geschlaucht. Andererseits kann man aber auch darin einfach lesen und sehen, dass der Herr Jesus, so wie er hier auf der Erde als Mensch gelebt hat, einfach immer in Übereinstimmung mit seinem Vater war und immer auch Gottes Sohn war und damit auch automatisch immer auch in der Kraft des Geistes unterwegs war, weil diese Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, war einfach nicht unterschiedlich. Da gab es keine Lücken oder Schatten, sondern das war einfach immer gleich. Und so lebte der Herr Jesus hier auf der Erde. Auch wenn er ganz Mensch war, lebte er immer und dauernd in der Kraft des Geistes. Anders als wir, ja, wo wir doch oft so merken, schwankend, mal mehr, mal weniger Kraft des Geistes. Aber dem Herrn Jesus war das anders. Und das steht hier so am Anfang von diesem Abschnitt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil da auch deutlich wird, das ist ja die Zeit, wo der Herr Jesus anfängt, auf der Erde zu predigen, anfängt zu lehren. Und das hat er in der Kraft des Geistes getan, in Gottes Kraft. Und das war nicht irgendeine Lehre, die er von seinem Zimmermannshandwerk gelernt hat oder irgendetwas, was er sich angeeignet hat in der Zeit in Nazareth, sondern das war etwas, was anderes. Und das haben die Menschen auch sehr schnell verstanden und gemerkt, dass da ein Unterschied war, dass das eine andere Rede war. In Matthäus 7, Vers 29, da steht, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also da hatte jemand Vollmacht und das haben die Menschen gemerkt. Und wir haben es gelesen, diese Lehre breitet sich schnell aus. Überall wurde er gepriesen. Und dann kommt er nach Nazareth. Nazareth, wo er erzogen war. Also Heimspiel. Eher nicht. Wenn jemand aus so einem Nest, aus so einem kleinen Dorf kommt und dann irgendwo außerhalb ist, irgendwo was lernt oder studiert oder sonst wie unterwegs ist in der Welt und irgendwie bewegt sich was, er verändert sich, er wird vielleicht populär, hat Erfolg oder prominent. Hier war es so, der Herr Jesus ist in der Umgegend rumgezogen, hat Wunder getan und hat in einer Vollmacht gepredigt und geredet. Das hat die Leute irgendwie begeistert. Und jetzt kommt er zurück. Und so wie wenn ein Mensch irgendwo woanders hingeht und dann wieder in sein Heimatdorf kommt, gibt es nur die Möglichkeit, entweder wird er bewundert und irgendwo vielleicht auch bejubelt oder eben beneidet und gemieden und gehasst. Und in Nazareth war das nicht anders, aber dazu kommen wir noch. Jetzt erstmal Vers 16. Der Herr Jesus kam nach Nazareth und er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Gewohnheiten. Hast du Gewohnheiten? Na, was für eine Frage. Natürlich, jeder hat Gewohnheiten. Aber der eine mag seine Gewohnheiten und pflegt sie vielleicht auch, der andere will sie lieber loswerden, weil sie irgendwie vielleicht auch unangenehm sind. Hängt natürlich auch ganz davon ab, was es für Gewohnheiten sind. Sowas wie Fingernägel kauen oder Fingerknacken oder sowas ist vielleicht eher auch keine richtige Gewohnheit mehr, so eine Angewohnheit. Aber so der Espresso nach dem Essen oder der Spaziergang zum Verdauen oder der Mittagsschlaf. Viele von euch, und ich hoffe alle, die welche haben, haben die Gewohnheit, sich morgens und abends die Zähne zu putzen. Und da würdet ihr alle zustimmen, dass es eine gute Gewohnheit ist, weil es uns das bewahrt, einfach vor Karies, vor verfaulten Zähnen. Und auch die neben euch sitzen, sind natürlich froh, wenn sie nicht das riechen müssen, was ihr vor 3 Wochen zwischen den Zähnen hattet. Aber es geht mir jetzt nicht darum, zu sehr über Gewohnheiten zu reden und will mich daran auch gar nicht so festklammern. Nur mir ist es so aufgefallen, der Herr Jesus, das steht hier, der Herr Jesus hatte eine Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge zu gehen. Und er ging in der Kraft des Geistes. Er war Gottes Sohn. Und wenn nicht er, wer denn sonst hätte die Möglichkeit oder das Recht zu sagen, hört mal zu, ich bin Gottes Sohn, was soll ich da in der Synagoge noch hören? Also ich kenne mich da aus und das ist ja alles was mein Vater mir schon lange gesagt hat und was ich kenne aus der Ewigkeit. Aber der Herr Jesus hatte diese Gewohnheit, natürlich von klein auf, weil er als Junge so erzogen war, auch in diesem jüdischen Umfeld, aber auch als Gottes Sohn geht er jeden Sabbattag in die Synagoge. In diesem Punkt auch ein Vorbild für uns. Es ist gut, solche Gewohnheiten zu haben und gut, solche Gewohnheiten auch, solche Traditionen zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Denn wie jeder weiß, und ist dieser Spruch schon wahr, jeder Mensch oder der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und so kann das einem manchmal helfen, wenn zum Beispiel der Sonntagmorgen, ach ja, weil der Samstag spät war oder weil es halt einfach so ist, letzte Woche war ich ja schon im Gottesdienst und jetzt ist es so gemütlich im Bett und diese Emotion kommt dann so kurzfristig. Und da tut es gut, wenn man Gewohnheiten hat und das einfach so ist. Nein, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Und solche Gewohnheiten eignet sich man natürlich am besten früh an und nicht erst spät. Denn so genauso gilt ja der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn man also so als Kleiner viele Dinge da lernt, ja, das ist einfach ein großer Schatz, den man dann auch im Alter hat. Aber natürlich war es für den Jesus auf keinen Fall die Gewohnheit alleine, die ihn in die Synagoge gebracht hat. Er wollte nicht einfach nur so dem Drang nachgehen, naja, das Ritual, Sonntag oder Sabbat für Sabbat, da geht man halt hin, das spulen wir ab, das gehört so dazu, das wird verlangt. Nein, es war der Drang, in die Nähe der Schrift zu kommen, wo die Bibel gelesen wird, wo die Buchrolle aufgemacht wird und aus den Worten von Gott gelesen wird. Nicht einfach nur die Kirchenbank drücken und abhaken und auf Wiedersehen, sondern er hatte eine Absicht. Er ist dahin gegangen, weil er den Drang hatte, Wort Gottes zu hören und hier sogar auch selbst zu lesen. Das war jedem jüdischen Gläubigen damals ganz normal erlaubt, auch in der Synagoge selber vorzulesen. Und so von dieser Möglichkeit hat er dann auch Gebrauch gemacht. Und er stand auf, um vorzulesen. Ende von Vers 16. Also es war der Antrieb, Gottes Wort zu lesen, ihm zu begegnen, Gott zu begegnen, Zeit mit dem Allerhöchsten zu haben. Und jetzt hat er da eine Stelle vorgelesen, das ist ein Zitat aus Jesaja 61. Und diesen Abschnitt hat er nicht so ganz, ach so, die Buchrolle war da gerade so, das lesen wir, sondern das hat er schon bewusst ausgewählt. Und auch ganz bewusst einen gewissen Teil daraus genommen. Denn in diesem Abschnitt, den er da gelesen hat, betont er außergewöhnlich stark die Gnade Gottes. Das Gnadenjahr, dieses sogenannte Halljahr oder dieses Gnadenjahr, das gab es damals, dass in einem Jahr alle Schulden erlassen wurden und alles einfach, was an Schuld und dass da einfach ein Schnitt gemacht wurde und dass alles auf Null gesetzt war, dass die Schuld weg war. Das gab es damals im Gesetz. Und er will das hier so betonen, diese besondere Gnade Gottes. Und es war nicht ohne Wirkung, so wie wir es gelesen haben in Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Gnädige Worte. Aber dann, was passiert dann? Dann gibt es plötzlich so einen kompletten Umschlag. So wie Aprilwetter, wenn es kurz wunderschön sonnig ist und dann hagelt es plötzlich. Kommt ein Gewitter, ein Platzregen. Bewunderung und Staunen von den allen da in der Synagoge schlägt plötzlich um in Ablehnung, in Hass und Zorn. Die Juden kannten diese Stelle aus Jesaja 61 sehr gut. Und die wussten auch ganz genau, dass da der Messias gemeint ist. Aber warum reagieren sie dann so? Hätte es nicht eigentlich konsequenterweise heißen müssen, so als sie sich so wundern, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und dann geht's weiter und sprachen, das ist der Messias. Warum reagieren sie so anders? Was war los? Als Erklärung hilft vielleicht zu überlegen, womit die Juden wirklich gerechnet haben. Bei ihrer Vorstellung vom Messias ging es um einen König, um einen, der Macht demonstriert, der mal richtig auf den Tisch haut und der vor allen Dingen auch mal ganz gnadenlos Gericht übt. Denn in Jesaja 61, da wo der Herr Jesus aufgehört hat zu lesen, das ist mitten im Vers, mitten im Satz, um zu verkündigen das angenehme Jahr, dieses Gnadenjahr des Herrn. Und dann geht es nämlich weiter. Und den Tag der Rache unseres Gottes. Das war die Sicht der Juden. Ja. Ja, da kommt der Messias und der würde so richtig draufhauen, diese Ungläubigen und Heiden ins Gericht bringen. Und dann würden sie als sein Volk mit ihm herrschen und ihn bewundern. Und dann wäre was los. Selbstverständlich auch ging es um Gnade, ja klar. Aber auch um die machtvolle Demonstration von Kraft und von Gericht gegen Nichtjuden. Und in der Synagoge, wo der Herr Jesus das gelesen hat, hat er ganz bewusst diese Gnade in Vordergrund gestellt und hat eben das so betont und hat diesen Messias als einen gnädigen Gott vorgestellt. Und ja, sie wussten, dass da der Messias gemeint ist, und er hat es dann sogar nochmal mit einem einzelnen Satz in der Lehre zusammengefasst. Das war bei denen damals so, die haben gelesen, also sind aufgestanden, haben gelesen und dann haben sie sich hingesetzt zum Lehren. Und der Herr Jesus liest aus der Buchrolle, gibt sie zurück, setzt sich hin und sagt genau einen Satz. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er bezeugt sich selbst als den Messias und das haben sie verstanden. Und alle, da steht wirklich alle, gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Jetzt wussten sie, es ist der Messias. Und sie sind ganz kurz davor eigentlich, wie vor so einer Entscheidung, ja, es anzunehmen. Aber dann kommt eben dieser Umschlag, diese plötzliche Wetteränderung, ein Wetterumschlag der Herzen. Das schöne Wetter ist vorbei, es hagelt, es gibt Gewitter. Eigentlich wollte sich der Glaube so schon ausbreiten. Aber ja, es gab ein Problem. Sie wollten nicht und sie haben sich auf ihre Vernunft berufen. Nämlich der Vers geht nicht so weiter, wie ich vorhin gelesen habe und sprachen, das ist der Messias, sondern das ist doch der Sohn des Josefs. Sie haben also letztendlich ja sich auf das dann konzentriert, was der Verstand sagt. Sie sehen den jungen Mann da, ja, vielleicht ist er mit ihnen selbst oder mit den Kindern zusammen in die Schule gegangen und das ist ja der, den wir von damals kennen und der hier einfach ein Bekannter, das ist der aus dem kleinen Nest hier, wo wir auch herkommen. Das, also mit Verstand herangegangen, das kann nicht der Messias sein. Und so war das eine Stelle, wo sie einfach ja mit ihrem Vernunftdenken und Überlegungen an die Grenze kamen und damit letztendlich sogar auch den Glauben verhindert haben. Das Problem mit dem Heimspiel. Es war irgendwie, es ging nicht, dass einer von so einem Nest, so von dem, den sie hier kennen und den sie so aufwachsen sehen haben, dass der Messias ist. Das durfte nicht sein. Und mit dem Verstand kamen sie nicht weiter, aber diesen Glauben an ihn wollten sie auch nicht annehmen. Glaube war notwendig. Und im Hebräerbrief gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wie das spricht über den Glauben. Da geht's los mit dem ersten Vers. Es ist aber der Glaube eine feste Überzeugung, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und dann kommen die ganzen Beispiele mit Henoch und Noah und Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel. Alle aus Glaube. Glaube war es. Und Glaube steht hier im Widerspruch zu der Vernunft, zu dem Verstand. Das, was sie gesehen haben, dieser Mann da, das kann kein Messias sein. Jetzt nur, um das klarzustellen, wir alle sollen vernünftig sein. Wir alle sollen Verstand haben und ihn auch nutzen und auch Weisheit sammeln, Wissen ansammeln, lernen. Viele Stellen gibt es, die das bezeugen und auch sagen, dass das wichtig ist. Nur ein Beispiel aus Sprüche 18, Vers 15. Das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und nach Erkenntnis trachtet das Ohr der Weisen. Es ist wichtig, was zu lernen und Wissen zu sammeln. Aber wie weit kommen wir mit Verstand und Vernunft? Oder kurze Beispiele. War es vernünftig, Isaak zu opfern? Rein vom Verstand, vom Vernunft her? War es vernünftig, die Arche zu bauen? In der Situation, in der der Noah war? Oder war es vernünftig, diesen Neugeborenen in so ein Körbchen zu legen und in den Nil zu werfen? Gemeint ist diese Vernunft, die dieses rein menschliche Denken hat, die sich vielleicht auch gegen Gott stellt und die eben verhindern will, dass wir glauben können. Diese menschliche Vernunft und dieses Wissen, was meint, ja Gott gleich oder sogar besser zu sein. In 1. Korinther 2, Vers 14 steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. In 2. Korinther 10, Vers 5 steht, ja, dass wir Vernunftschlüsse sogar zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, um jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also, das heißt, wir sollen verständig sein, wir sollen vernünftig sein und viel Wissen ansammeln, aber es soll nicht unser einziges wichtiges Element sein, was unser Leben, unser Leitfaden fürs Leben sein. Sprüche 3, Vers 5 kennt ihr alle. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, der Verstand ist nicht die Basis. Denn es gibt was, was viel größer ist als der Verstand. Zum Beispiel in Philipper 4, Vers 17, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also, hier an der Stelle, die Menschen von Nazareth haben mit dem Gedanken so nicht so warm werden können, wollten das einfach nicht zulassen und zugeben, dass das der Messias sein soll, haben überlegt und ganz schnell eine Lösung gefunden. Natürlich, das ist ja der Zimmermannssohn, der Sohn von dem Josef. Und damit kann und darf er nicht der Messias sein. Aber dieser Zorn und diese Wut, die sich dann ja erst zeigt, die kommt eigentlich erst zustande durch die Provokation mit den beiden Beispielen, die Jesus dann anführt. Er betont diese Gnade und betont diese Gnade in Bezug nicht nur auf Juden, sondern eben auf die Heiden. Und das war den Juden da überhaupt nicht angenehm. Und das war das, was ihnen eben diese Wut, diesen Zorn dann brachte. Denn die Heiden, also das Volk Israel, hat nicht glauben wollen, also ging der Elia zu einer Witwe von den Heiden. Das Volk wollte nicht glauben, also wurde der Syrer gereinigt, ein Heide. Die Gnade, die der Herr Jesus hier aus dem Jesaja zitiert und die er in die Welt bringt, die bringt er für die Heiden genauso wie für die Juden. Und das war für sie unvorstellbar. Und mit dem sofortigen Augenblick fangen sie ihn an zu hassen. Den Einheimischen, ja, der von ihnen ist, ja, ein Mann aus Nazareth, der wird ausgestoßen, er wird rausgeschmissen. Und sogar, da waren ja von der Tradition her, denke ich, auch seine Brüder und seine Verwandten schon mit dabei. Aber da steht ausdrücklich, sie haben ihn alle gehasst und keiner wollte irgendwie noch zu ihm stehen. In Johannes 7, Vers 5 steht das auch nochmal drin, dass eben auch seine Brüder nicht an ihn glaubten. Das heißt, die waren damit eingeschlossen. Und jetzt steht da dieses Sprichwort, was der Herr Jesus spricht. Das will ich nur am Rande kurz erwähnen. Da steht, Arzt, heile dich selbst. Wisst ihr, also er sagt ja, ich lese es nochmal vor, Vers 23, und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Wisst ihr, wo er das gesagt hat? Oder wo sie das ihm gesagt haben, Arzt, heile dich selbst? Genau. Es ist nämlich letztendlich auch eine prophetische Aussage auf Lukas 23. Da steht in Lukas 23, dass dreimal sogar einerseits die Obersten, die Prominenz, die spottete, andere hat er gerettet, aber sich selbst. Er rette sich nun selbst, wenn er der Christus ist. Genauso die Kriegsknechte. Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Und auch der gehängte Übeltäter spottet und sagt, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Also das ist auch da letztendlich wirklich eine Prophetie oder eine Prophezeiung, die er ihnen sagt, dass das noch kommt. Und auch letztendlich für ihn wie eine Vorbereitung schon auf das Kreuz hin. Jetzt zum Schluss, zum Vers 30. Die Menschen aus Nazareth haben ihn rausgeschmissen, der Einheimische gehört nicht mehr dazu, aus der Stadt raus, sie schleifen ihn, schieben ihn da an den Rand der Stadt, wo der Berg so einen Abhang bildet und wollen ihn runterschmeißen, ihn umbringen. Er aber, Vers 30, ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Ein unglaublicher Vers, finde ich. Er ging mitten durch sie hindurch. Die Machtdemonstration, die man eigentlich gar nicht anders beschreiben kann. Der Herr Jesus, der hat sich schubsen lassen. Der hat sich schieben lassen. Der hat sich bis an den Rand treiben lassen. Aber er hat sich auch schlagen lassen, anspucken lassen, geißeln lassen, verspotten lassen, ans Kreuz nageln lassen. Ein Weg, ja, der trotzdem aber sein Weg war. Ein Weg, den er kontrolliert hat und den er so gehen musste. Musste, wollte und nicht anders war es möglich. Aber er hatte die Kontrolle. Und so wie die Menschen hier dachten, sie haben ihn und sie schieben ihn jetzt da und schmeißen ihn runter, haben sie dann doch sehr deutlich gemerkt, dass sie gar nichts in der Hand haben. Jesus lässt sich viel gefallen und er ist ans Kreuz gegangen für dich und mich, aber er lässt sich nicht alles gefallen. Es war ein Wunder hier, er ist durch die Menschen hindurchgegangen. Keiner konnte ihn angreifen, keiner konnte ihn festhalten, vielleicht haben es manche versucht, aber es ging nicht. Warum nicht? In Johannes 7 steht zu einer anderen Begebenheit oder anderen Situation, da suchten sie ihn auch zu ergreifen, Johannes 7, Vers 30, und niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Sein Plan. Er hatte einen Plan, niemand konnte ihn abbringen. Und man konnte den Weg auch nicht abkürzen, indem er sagt, naja, dann bin ich ja schon, ist es erledigt, muss ich nicht ans Kreuz. Nein, der Herr Jesus hatte ein Ziel, einen Weg Er musste ans Kreuz und da konnte ihn keiner abbringen. Eine Machtdemonstration, auch ja gegenüber diesen Menschen, aber auch einfach nur zu zeigen, er war Gottes Sohn und er hatte diesen Plan. Erinnert auch an diese Machtlosigkeit bei der Gefangennahme. In Johannes 18 steht es. Da haben die ja in dem Garten ihn versucht, gefangen zu nehmen. Und was steht da? Als sie nun spricht zu ihnen, ja, wen sucht ihr? Und als er dann zu ihnen sagt, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen um. Wie tot zu Boden. Sie wollten ihn gefangen nehmen mit Knüppeln und Schwertern und fallen rückwärts auf den Rücken wie Maikäfer. Diese Macht, die der Herr Jesus hat, die wird da deutlich. Und trotzdem nutzt er sie nicht aus und geht diesen Weg ans Kreuz für dich und für mich. Dieser Vers 30 zeigt diese Entschlossenheit. Er geht durch sie hindurch. Er lässt sich nicht abbringen und er zeigt ihnen, ja, dass es so nicht geht. Er macht sein Gesicht oder sein Angesicht fest wie ein Kieselstein, steht es in Jesaja 50. Ganz entschlossen. Um diesen Weg frei zu machen, um diesen Weg für dich und mich frei zu machen, von dem er da gelesen hat, den Weg der Gnade. Und ich lese es nochmal vor. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das war sein Auftrag und das war sein Ziel. Mit Gnade uns zu begegnen. Und da ging es nur mit dem Weg über das Kreuz. Und ich bin von Herzen dankbar, dass er diese Kraft des Geistes hatte und sich von diesem Weg nicht hat abbringen lassen und dass er durchgehalten hat bis ans Kreuz, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Und damit stehen wir unter dieser Gnade, können uns einfach freuen an diesen Versen, dass einfach Gott uns begegnet und wir seine Gnade annehmen können. Amen.